Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers, heute mit einer extrem spannenden Folge. Ich habe nämlich zu Gast den Stefan Hock von About You, seines Zeichens Director Performance Marketing und Media. Wir werden heute ganz viel über das Thema Messung sprechen. Stefan verantwortet nämlich eine riesengroße Abteilung und ist in ganz vielen Märkten aktiv. Und das ist natürlich extrem wichtig, genau zu messen und zu entscheiden, wo ich den nächsten Euro investiere. Das heißt, wir werden die komplette Klaviatur durchexerzieren von klassischer deterministischer Messung, also Attribution über Media Mix Modeling und auch natürlich das Thema Inkrementalitätstests nicht auslassen. Da hat Stefan ein paar extrem spannende Insights, wie man das nämlich ins Daily Doing auch wirklich übersetzen kann in eine Art Baukastensystem. Deswegen hört unbedingt rein. Jetzt geht's los mit dem Thema Measurement und Stefan.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Stefan, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch netterweise einmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, moin Daniel, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin Stefan, ich bin aktuell bei About You tätig als Director Performance Marketing und Media. Mach das auch schon seit über 5 Jahren in der Rolle, bin seit 2012, 13 in Hamburg unterwegs. Ich war vorher relativ lange in der Gaming-Industrie tätig. Ich glaube, wir haben zu einer ähnlichen Zeit angefangen. Ich glaube, du hast mit Marketing 2009 angefangen?
Ja, genau. 2008, 2009, ja.
Da hatte ich 2009 noch ein Praktikum gemacht bei Pro7Sat1 und dann 2010 bin ich eingestiegen mit Online-Marketing und ja, Videospiele primär vermarktet. Also angefangen mit PC-Spielen und Browser-Spiele, dann relativ früh App-Marketing gemacht. Also war dann bei einer Hamburger Spielefirma Good Game Studios und wir haben 2013, meine ich, angefangen, Apps zu vermarkten. War auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Das habe ich auch ein Weilchen gemacht. Dann habe ich angefangen bei einer Gaming-Firma, Rocket heißt sie. Dort war ich im Marketing auch tätig und habe alle möglichen Vermarktungskampagnen gemacht, aber relativ viel schon im Handel. Das erste Mal dann tätig gewesen. Also wir haben physische Artikel verkauft, Gaming-Hardware, D2C, als auch physisches Geschäft, als auch viel Amazon und so weiter. Und dann bin ich damals 2018 zu About You gekommen, Performance-Marketing-Fokus, habe da relativ viel Meta-Ads oder Facebook-Ads damals gemacht und App-Marketing, Programmatic und habe mich dann darum gewidmet, das komplette Performance-Marketing dort aufzuziehen, zusammen mit einem Kollegen. Viele Grüße an der Stelle an Bero. Wir arbeiten immer noch zusammen als Doppelspitze bei About You und genau haben in der Zeit das Wachstum von About You mitbegleitet, viele Märkte eröffnet, gelauncht, die Kanäle mit skaliert, die Teams aufgebaut. Wir haben Performance Marketing und Media zusammengelegt. Das heißt, aktuell verantworte ich mit Bero zusammen eigentlich komplett alle Paid Advertising Maßnahmen und Kanäle, die für About You Shop, was die Website und die App ist, zuständig ist, also um dort Umsatz zu generieren, Neukunden, App-Installs und so weiter.
Okay, ja, super spannend. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr ja nicht nur den deutschen Markt verantwortet, sondern auch international einige Märkte eröffnet habt. Kannst du mal ganz kurz einen Einblick darüber geben? Also wie viele Märkte betreut ihr aus Deutschland heraus?
Ja, also zum einen, wir haben nur das Hamburg Office für Marketing und als Headquarter. Wir machen alles aus Hamburg heraus mit einem zentralen Team. Und wir sind aktiv, meine ich, in 27 Ländern, Marketing-Fokus aktuell 25 Märkte, quasi fast nahezu komplett Europa. Wir sind nicht in UK, aber wir sind auf dem Festland Europa in nahezu allen Ländern, noch nicht komplett alle, aber alle großen und relevanten. Wir hatten in Deutschland angefangen, das war noch vor meiner Zeit, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Tschechien waren damals schon am Start. Und als ich dann kam, haben wir sehr stark ausgerollt in Osteuropa. Da sind wir eigentlich in allen größeren Märkten vertreten. Und dann sind wir noch in die Nordics expandiert und nach Frankreich, Südeuropa. Also wir sind auch in Italien aktiv, in Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern. Also schon eine ganze Palette an Ländern.
So hört sich's auch an. Die Frage, die sich mir dabei stellt, also du sagst jetzt irgendwie alle Paid-Kanäle in deinem Team oder in eurem gemeinsamen Team und in nahezu allen europäischen Märkten in der Zahl 25 tätig. Das heißt, da habt ihr ein Team, was wahrscheinlich aus irgendwie 50 oder mehr Leuten besteht. Oder wie darf man sich das so ganz grob vorstellen? Also wie viele Leute arbeiten bei dir?
Bei uns in der Abteilung, ja, 60 Leute ungefähr. Das kommt hin.
Okay.
Dazu gehören natürlich noch viele andere Marketingabteilungen. Also es sind nicht nur wir, aber wir machen natürlich den kompletten Werbeeinkauf. Genau, das sind mehrere Teams dann, ja.
Okay. Habt ihr auch Agenturen, die euch noch unterstützen oder macht ihr alles in-house?
Ja, also sehr starker In-house-Fokus. Wir arbeiten mit Dienstleistern in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Programmatic. Das haben wir nicht alles komplett in-house gebaut. Mhm. Und für Media-Buying, also wenn wir Offline-Kampagnen machen, TV, dann kommt es aufs Land an. Also größere Märkte versuchen wir eigentlich selbst zu bearbeiten. Aber wir arbeiten auch mit Media-Agenturen für andere Märkte und teilweise auch mal mit Kreativagenturen. Aber wir haben jetzt keine klassische Lead-Agentur oder irgendwas. Und die großen Kanäle machen wir in-house.
Okay. Das heißt jetzt mal, wenn wir es ganz kurz aufrollen, nur dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Einblick haben, wie ihr ungefähr aufgestellt seid. Also klar, Paid Search, logisch, Google Ads vorwiegend, Thema Meta ist mit Sicherheit omnipräsent. Social Networks, kannst du uns da nochmal ganz kurz sagen, also welche spielen überhaupt noch eine Rolle neben Meta, die für euch jetzt auch performance-seitig funktionieren?
Ja, klar. Ja, Meta ist sehr dominant an der Stelle. Wir selber machen schon noch recht viel TikTok und es wird auch mehr. Mhm. Und es kriegt auch einen höheren Performance-Fokus über die Zeit, einfach weil das Ad-Product sich weiterentwickelt. Wir natürlich auch unsere eigenen Learnings machen und viel testen. Das ist nicht so ausgereift im Performance-Bereich wie Meta, aber es ist natürlich eine super relevante Plattform auch für Community-Building, Brand-Building. Ist arbeitsintensiv, muss man schon sagen, weil man natürlich sehr, sehr viele Kreativinhalte produzieren muss. Wir testen immer mal wieder Snapchat, aber wir sind schon sehr dominant auf Facebook, Instagram und ja, TikTok.
Das heißt, Snapchat gehört jetzt nicht zu eurem Standardmix, sondern das ist eher immer wieder mal im Sinne eines klassischen, hey, lass uns mal wieder einen Test fahren, aber es ist jetzt nichts, was durchläuft schon.
Ist nichts durchskaliertes, genau.
Okay. Mhm. Andere Social-Kanäle, sowas wie Pinterest, spielt das irgendwie eine Rolle? Oder gut, über X, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht sprechen.
Ja, für uns momentan nicht. Will damit jetzt nicht sagen, dass das nicht für E-Com relevant ist. Ja. Ist, glaube ich, jeder für sich selber spielen und raus. Und ja, heißt auch X, ne? Pinterest kann, glaube ich, sehr, sehr cool sein. Wir haben ja auch noch eine B2B-Firma, wo wir auch Marketingdienstleistungen für andere Kunden machen. Und da spielen wir auch Pinterest-Kampagnen.
Ah, okay.
Das kommt, glaube ich, sehr einfach drauf an, auf die Art von Shop, die man betreibt. Da kann Pinterest, glaube ich, auch gut funktionieren. Für uns momentan kein Always-On-Kanal.
Mhm. Lass uns mal ganz kurz weitergehen. Dann gibt es ja noch den Affiliate-Kanal, eigentlich falsch formuliert, weil es ja eigentlich kein Kanal ist, sondern eine Subsumierung von verschiedenen Disziplinen oder Geschäftsmodellen, Partnermodellen, wie auch immer. Wie relevant und präsent ist dieser Kanal bei euch?
Ja, ist schon noch durchaus relevant. Also wir haben ein Team für Affiliate-Kooperationen, das kann klassisch über ein Affiliate-Netzwerk sein. Wir haben aber auch 1-zu-1-Beziehungen mit Partnern. Im E-Com gibt es natürlich auch Cashback-Portale, Gutscheinportale. Muss man natürlich aufpassen, wie man die bespielt. Also ich glaube, cleveres Modell ist schon sehr wichtig. Also Messmodell, gute Attribution, dann kann Affiliate schon Sinn machen. Im E-Com würde ich auch Preissuchmaschinen und so weiter eigentlich dazuzählen. Ja. Und das ist natürlich schon weiterhin relevant. Über die letzten Jahre hat Google schon sehr, sehr starken Share im Preisvergleich gewonnen. So, da gibt es ja auch aktuell sehr viel rechtlichen Austausch, nenne ich es mal. Das haben wir aber stark gesehen. Also vor ein paar Jahren haben wir noch einen ja, diversifizierteren Preissuchmaschinen-Mix gehabt. Und man sieht halt schon, in welchen Märkten Google Shopping, zumindest für Kleidung, ich kann es jetzt natürlich nicht für alle Verticals sagen, schon sehr, sehr stark einfach geworden ist, sehr, sehr groß.
Hm. Spielt das CPA-Geschäftsmodell, Abrechnungsmodell bei euch auch eine Rolle im Display oder sogar Search-Kanal? Gibt ja da Partner, die sich auch da spezialisiert haben, sozusagen CPA-basiert Display-Dienstleistungen oder Arbitrage anzubieten?
Das machen wir nicht, nee.
Okay, ich glaube, wir sind im Wesentlichen bei den Kanälen durch, oder? Habe ich das vergessen? Also paid-seitig zumindest.
Ja, wir haben ein Offline-Team natürlich, also für TV-Kampagnen, theoretisch Out-of-Home, Radio, Print.
Das auch bei dir ist oder habt ihr da sozusagen noch eine Nachbarabteilung?
Nee, das hängt bei uns mit drin. Da haben wir noch ein Media-Creation-Team mit dabei, die immer einen sehr guten Job machen, eigene Creatives zu entwickeln. Das sind auch TV-Spots. Also wir haben auch eine eigene Production-Abteilung noch bei uns, die nicht in unserer Abteilung ist, aber mit der wir zusammenarbeiten. Da können wir immer mit denen zusammenarbeiten, auch für TV-Produktion. Aber wenn wir Spots machen, haben wir halt immer die Wahl, gehen wir zu einer Kreativagentur oder machen wir die TV-Spots selber.
Ja.
Das heißt, wir haben eigene Conception-Teams, wir haben eigenes Media-Team, was dann die Kampagnen einbucht. Digital Media ist auch dort drin gelagert, ne? Also das kann programmatische Videokampagnen sein, YouTube, Direkteinbuchung, Display, Native, von bis. Das ist eigentlich ein relativ flexibel aufgestelltes Team. Programmatic-Team, wo wir viel Performance-Marketing machen, viel Retargeting. Influencer-Marketing-Team ist sehr, sehr groß, weil das natürlich nicht programmatisch funktioniert oder zumindest nur in Teilen.
Ja.
Das heißt, da haben wir, je mehr Länder du hast, desto mehr Arbeit ist es auch natürlich, die Influencer-Kooperationen abzuschließen und zu managen und so weiter. Da machen wir verschiedenste Sachen mit Influencern, teilweise für Events, reine Online-Kooperationen, langfristige Kooperationen.
Das ist jetzt schon extrem umfangreich, was du beschrieben hast, ne? Also ich sage mal, die Anzahl der Pet-Kanäle, okay, die sind in fast jedem Unternehmen ähnlich. Was gleich bei euch nochmal dazu kommt, ist auch der Media-Part, also sozusagen auch die Offline-Komponente, die du beschrieben hast, die Kreationskomponente, aber halt auch die Multiplikation über die verschiedenen Märkte, ne, wo ihr tätig seid. So. Eine der Gretchenfragen und wichtigsten Entscheidungsgrundlagen, die wir als Performance-Marketeers ja haben, ist die Bemessungsgrundlage der Kanäle. Also welchen Wertbeitrag bringt ein Kanal? Und da kommen wir jetzt ja aus einer Welt, wo es möglich war, eigentlich centgenau schon fast den CPO, CPA oder eine KUR, wie auch immer ihr da sozusagen unterwegs seid, oder auf CLV-Basis das auszurechnen. Also sozusagen in der Attributionsberechnung die Ketten sehr genau durchzumessen, dann Modelle drauf zu berechnen. Ne? Also Glass-Cookie-Wins habe ich jetzt gleich mal übersprungen. Also so weit gehen wir jetzt nicht zurück in die Geschichte. Aber sozusagen aus einer Attributionswelt relativ gut nachzuvollziehen, welchen Wertbeitrag ein Online-Marketing-Kanal oder eine Maßnahme gebracht hat. So, die Welt verlassen wir ja gerade, weil es eben nicht mehr so einfach ist. Grundsätzlich in manchen Kanälen ist es nie einfach war. Stichwort Impression-Messung im Social-Universum war noch nie wirklich möglich, ja, so. Aber die reine Cookie-basierte Messung wird auch immer schwieriger. Und als Abteilungsleiter oder Director Performance, der du ja bist, musst du ja sozusagen mit deinem Team gemeinsam entscheiden, wo steckst du den nächsten Euro rein? Und das jetzt über die Vielzahl der Kanäle, die du geschildert hast. Was hat sich dort in den letzten Jahren für dich verändert? Also wo kommt ihr her? Wie habt ihr das gemacht? Und vielleicht können wir schon so ein bisschen in die neue Welt reingehen, wie ihr jetzt gerade unterwegs seid.
Ja, komplexes Thema natürlich. In Europa, wenn du in Europa tätig bist, hat sich natürlich alles durch den Datenschutz primär geändert, als auch durch Privacy-Aktivitäten, ja, auf Seiten der Werbenetzwerkanbieter oder auch Geräteanbieter oder Browser, also primär natürlich Apple. Das heißt, man hat schon deutlich weniger granulare oder personenbezogene Daten zur Verfügung. Allein dann natürlich durch Opt-in-Raten fällt das weg. Damit muss man sich sicherlich auseinandersetzen. Ich bin aber jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, man kann nicht mehr präzise messen auf den Nutzer. Solange der Nutzer ein Opt-in gibt, kann man das eigentlich, finde ich, noch recht gut machen. Man muss sich nur halt überlegen, wie viele Leute kann ich gerade nicht mit tracken? Was geht mir gerade verloren? Kann ich das extrapolieren?
Ja.
Habe ich das in meinem Reporting erfasst? Weiß ich, dass dieser Wert existiert, wie groß der ist und kann ich den mitsteuern und in meine Berechnungen für meine KPIs mit einbeziehen?
Ja, kurze Ergänzung dazu. Also ein paar Restriktionen gibt es ja schon. Stichwort First-Party-Cookies, dann haben wir auch nur eine gewisse maximale Laufzeit, in Safari zum Beispiel, also ja. 7 Tage aktuell. Das heißt, also auch da gibt es ja schon ein paar Einschränkungen, die sind jetzt vielleicht nicht so massiv, vor allem wenn man über Performance-Marketing spricht. Das heißt also, im Lower Funnel spielt es jetzt nicht so die große Rolle, ob jemand vor 85 Tagen schon mal da war. Also das interessiert einem im Zweifel ja auch nicht mehr. Das heißt, die Einschränkung ist vielleicht gar nicht so groß. Und da bin ich voll bei dir, das Thema Extrapolation auf andere, also sozusagen auf nicht messbare Nutzer, ist ja eigentlich überhaupt kein Problem, weil wir sprechen ja davon, Kanäle zu bewerten und nicht einzelne Nutzer zu bewerten. Ich glaube, das ist ja die große Zielstellung, also wo stecke ich das Geld rein? Klar, in der Media-Ausspielung geht es auch wieder um den Nutzer, also im programmatischen Media-Einkauf zum Beispiel. In der reinen Bewertung, also auf Kanal- oder Subkanalebene, sind wir ja auf einer anderen Ebene unterwegs. Also nur ganz kurz Ergänzung zu dem, was du sagtest, wollte ich jetzt aber nicht unterbrechen, von daher.
Nee, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also fürs Party-Cookie-Safari, großes Thema, würde ich sagen. Ist, glaube ich, schon gut, wenn man im E-Commerce immer eine App hat, weil du einfach noch einen Identifier-Pool aufbauen kannst.
Ja.
So zumindest Opt-in-basiert. Und du natürlich auch Scan nutzen kannst von Apple. Also es ist schon ein Vorteil, wenn du eine Website hast und eine App. Deshalb würde ich schon sagen, Cross-Plattform macht eigentlich immer Sinn, alleine schon durch den Datenaufbau. Also A, mehr CRM-Kanäle als auch mehr Daten, also nicht nur Cookies, sondern auch Identifier-Daten.
Ja.
Und im Rahmen von Opt-ins kann man natürlich auch CRM-Daten benutzen. Also wird halt in der Regel gehasht, aber irgendwie auch das, was verwertbar ist auf Werbenetzwerkseite, kann man ja auch noch verwenden. Aber Safari Web ist 1:1 Retargeting schon ziemlich getötet worden von Apple. So, da muss man sich dann natürlich andere Taktiken überlegen. Will ich Safari Web bespielen? Wie kann ich das machen? Mache ich da irgendwie einen anderen Ansatz? Oder man weicht halt aus auf anderes Inventar, wo man dann diese Leute eben auch erreichen kann. Teilweise dann eben doch mit einer 1:1 Kommunikation.
Ja. Oder auf andere Einkaufsmechanismen, ne? Also vielleicht ist es dann kein klassisches Retargeting mehr, sondern eher ein kontextueller Ansatz, aber halt browserbasiertes Targeting, also dass man sozusagen die Nutzer noch bekommt. Klar, in der Erfolgsbemessung hast du dann auch wieder ein Problem, weil dir die Conversion-Signale in der Regel fehlen. Da muss man sich dann halt anderweitig behelfen. Also ich hatte in einer der vergangenen Folgen mal mit einem Gast drüber gesprochen, dass man das auch vertesten kann. Also über Inkrementalitätstests sozusagen rausfinden, welchen Wertbeitrag dann ein Safari-Browser hat über eine eigene Kampagne, ein eigenes Line-Item, je nachdem, wie man da unterwegs ist. Also da gibt es ja schon Behelfsmethoden. Aber mal ganz kurz zurück zur Messung. Also du sagst eigentlich in der Messung, naja, eigentlich so schlimm ist es gar nicht, weil man kann es ja hochrechnen und es gibt da noch viele Möglichkeiten.
Ja, also was heißt, man muss natürlich immer versuchen, glaube ich, den bestmöglichen Ansatz zu finden und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Es bringt ja auch nichts, sich drüber aufzuregen oder zu überlegen, ja, was kann ich jetzt nicht machen, sondern man sollte überlegen, was kann ich machen. Und ich glaube, wir unterscheiden bei uns schon sehr stark in Maßnahmen, die wir noch sehr, sehr gut tracken können auf Nutzerbasis, deterministisch, wo wir wirklich die Customer Journey noch komplett mitmessen. Und wir haben Marketingmaßnahmen, da können wir es halt nicht mehr so gut. Und da müssen wir überlegen, machen die trotzdem Sinn? Und wenn ja, können wir die halt anders messen. Das heißt, du hast nicht ein Single Source of Truth Modell notwendigerweise, sondern du hast schon mehrere Modelle, die miteinander funktionieren müssen. Und dann musst du natürlich gucken, was davon ist vielleicht dupliziert und wie kann ich das in meiner Business-Logik nochmal deduplizieren. Man hat das gleiche Problem natürlich auch bei Top-Funnel oder Branding-Sachen, wo ja der Nutzer nicht direkt klickt, du hast es nicht direkt in dein Tracking-System. Das Problem gab es ja schon immer.
Ja.
Ja, also Modelle bauen musste man auch vor 10 Jahren, wenn man irgendwie TV gemacht hat oder so.
Ich glaube, da war es für viele ein bisschen einfacher, weil da gab es halt in vielen Unternehmen zumindest das Silo Performance-Marketing und das zweite Silo Brand-Marketing. Und die Performance-Marketeers haben lustig irgendwelche Attributionsmodelle gebaut, Cookie-Weichen ins Leben gerufen und sich dann damit begnügt, quasi, wie gesagt, mit einer CPO-Berechnung und einer Scheingenauigkeit, wie ich es immer nenne, ihre Budgets zu verteilen. Die Brand-Kollegen haben halt irgendwie ein MMM, also Media Mix Modeling, gemacht, wussten nicht so ganz genau, was die Performance-Marketeers da machen, und beide hatten halt so eine Budget-Linie im Unternehmen und haben halt dann für sich sozusagen das verteilt. Das ist bei dir jetzt grundsätzlich schon anders, weil ihr ja das in einer Abteilung habt, aber die Disziplinen fließen jetzt auch zwangsläufig so ein bisschen zusammen durch die Restriktionen. Vielleicht kannst du uns da nochmal näher beschreiben. Also du meintest gerade ja schon, naja, es gibt Kanäle, die man nicht so gut messen kann. Welche sind das und wie geht ihr dort vor?
Also vielleicht zum Setup generell. Wir machen das natürlich auch bei uns in der Abteilung viele Gedanken. Es ist unsere Aufgabe zu überlegen, wo fließt Geld rein, wenn wir es nicht sauber wissen, müssen wir eine Lösung finden. Wir haben ein Marketing-Controlling-Team, wir haben ein Marketing-Intelligence-Team, da ist auch ein Marketing-Data-Science-Team mit drin, die natürlich alle Modelle bauen und an denen auch Verbesserungen vornehmen. Tracking-Team ist natürlich auch sehr essentiell, um überhaupt die Datenbasis zu bieten. Das ist auch schon immer eine gemeinsame Aufgabe. Wir treffen uns eigentlich ja die ganze Zeit, um zu überlegen, okay, was können wir gerade nicht so gut messen oder was können wir an den Modellen noch verfeinern? Da fließt schon sehr, sehr viel Arbeit in unser ja, Performance-Marketing-Single-Source-of-Truth-Modell. Aber der aktuelle Arbeitsstand ist schon so, dass wir das erweitern können, auch um nicht deterministische Messverfahren. Ja? Also wir können jetzt schon sagen, wenn ich eine TV-Kampagne mache, dann kann ich Touchpoints in einem Customer-Journey-Modell bei uns im Tracking erstellen, die ich im Tracking gar nicht gemessen habe oder wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Aber ich kann ja mit einer Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Session, die ist vielleicht direct, es kann auch eine Paid-Session sein von, sagen wir, der Brandsuche und der nehme ich einen Teil ab und erstelle quasi virtuell weitere Touchpoints. Das ist, glaube ich, der Vorteil, auch wenn man in einem eigenen System arbeitet. Also ich sage mal, kleineres Setup wäre vielleicht, ich habe mein Google Analytics, habe da vielleicht meine Attribution drin. Aber ich kann ja auch sagen, ich habe mein eigenes System. Bei Cross-Plattform wird es, glaube ich, sowieso irgendwann notwendig, wo du alle deine Daten reinziehst aus deinen Tracking-Tools und dort kannst du das aus allen Ecken anreichern. So, dann in dem perfekten Modell schaffst du es, alle Effekte mit reinzunehmen, sodass du auch quasi einen positiven TV-Effekt auf deine Performance-Marketing-Kampagne in der Attribution bemessen kannst und sie dann auch der Performance-Kampagne wegnimmst, in Anführungszeichen, ne? Oder dort was abschneidest, damit du da nicht überattribuierst, damit eben nicht ein Performance-Marketing-Team viel zu viel ausgibt, wenn TV-Flight läuft.
Aber sagst du ein perfektes Modell? Also das perfekte Modell. So, unterstellen wir mal, es gibt's nicht.
Nein, perfekt wirst du es nicht bauen.
Aber das heißt, es bei euch jetzt schon berücksichtigt oder habt ihr da schon noch zwei, ich nenne es mal Silos, ein Multitouch-Attribution-basiertes Performance-Marketing-Modell, wo ihr sozusagen die Performance-Kanäle untereinander auch allokiert und ein zweites, wo ihr versucht, sowas wie TV mit reinzurechnen? Oder fließt es schon in ein Modell zusammen, wie du es gerade beschrieben hast, und das nimmt dann auch mal irgendwie Budget XY von einem Performance-Kanal weg, weil halt TV ja auch einen Impact generiert, logischerweise.
Ja, in Teilen ist das schon drin, nicht komplett. TV hat natürlich auch sehr, sehr langfristige Effekte. Das ist bei uns dann auch im Marketing-Mix-Model abgebildet. Kurzfristige Effekte haben wir halt, ich glaube, relativ klassisch einfach ein Direct-Response-Modell, wo wir dann Ausreißer sehen auf den Spots und dann eben diese Sessions wirklich direkt flaggen können. Wir können aber auch auf Basis von Marketing-Mix-Model-Ergebnissen, wenn bestimmte Marketing-Sachen laufen, die eigentlich im Tracking-Tool nicht einlaufen, können wir sie aber synthetisch erstellen auf Basis von historischen Marketing-Mix-Model-Ergebnissen. Ja. Und die werden auch in der Customer-Journey, kriegen die ihren Credit, die nehmen dann halt in der Attribution ihren Teil ein. Ja, also das können wir so technisch tun. Ist das jetzt auf dem Stand, der jetzt schon vollendet ist? Nein, aber am Ende arbeitet man natürlich immer, glaube ich, weiter.
Gut, das ist ja nie, ne? Die Frage ist halt, also wie geht ihr in dem Monatsbudget, also wenn wir jetzt mal auf Monatsscheiben denken, damit um? Findet da so ein MMM-Modell und auch die Offline-Kanäle Berücksichtigung? Oder ist das eher, was ihr euch mal, weiß ich nicht, einmal im Quartal, halbjährlich oder so anschaut und dann Grundsatzdiskussionen führt oder Entscheidungen dann anderweitig trifft?
Ja, beides, wobei die größeren Media-Buckets, die sind schon ein bisschen langfristiger geplant. Dann sind das auch größere Kampagnen, die planen wir schon weiter im Voraus, genau, und modellieren dann natürlich den Effekt. Aber es nimmt dir natürlich kurzfristig was weg. Wenn du viel von deinem Budget in Media packst, wirst du kurzfristig einen negativen Effekt auf deine Geschäftszahlen haben. Ja. Also natürlich wird deine Marketing-Effizienz erstmal schlechter. Du musst natürlich modellieren, was ist dein Neukundenzuwachs, was ist dein langfristiger Revenue, den du dazu gewinnst. Und dann ist es natürlich eine Frage, auf welchen Zeiträumen arbeitest du gerade, ne? Also was ist dein Payback-Window von deiner Media-Kampagne? Das sollte man schon relativ genau wissen. Das kann man natürlich ganz gut über Marketing-Mix-Model rausfinden und dann sagen, okay, eigentlich kann ich bei dem aktuellen Payback-Window, wenn ich jetzt in Media investieren will, bis 12 Monate, da kann ich halt nur den und den Aufschlag machen. Wenn ich jetzt ein längeres Payback-Window habe, dann kann ich auch eine größere Media-Kampagne machen. Ich muss halt natürlich nur wissen, dass sie sich dann halt erst auf 2 Jahre rechnet.
Okay, aber das heißt, innerhalb der Performance-Kanäle, nur um es nochmal komplett verständlich auch für unsere Zuhörer zu machen, habt ihr keine Korrekturfaktoren oder Ähnliches in, ich nenne es mal in der Realtime-Allokation, ne? Also wenn ihr jetzt sozusagen entscheidet, oder entscheiden müsst, ziehe ich nochmal, weiß ich nicht, fiktiven Betrag 100.000 Euro von SEA zu Social rüber oder umgekehrt, dann basiert es auf der reinen deterministischen Messung und Modellierung und nicht sozusagen auf einem kombinierten Modell. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das hat auch probabilistische Touchpoints schon drin.
Ah, okay.
Also Beispiel ist ja zum Beispiel auch, ich habe einen Influencer, der kriegt vielleicht einen Rabattcode, der postet was, die Leute klicken aber nicht, ne, sondern kaufen irgendwie am gleichen Tag, kommen die halt über eine Google-Anzeige dann nochmal in die App oder auf die Webseite. Dann ist es ein einfacher Fall, weil da hast du schon mal den Rabattcode-Einlösung, da kannst du natürlich dann probabilistischen Touchpoint erstellen einfach und dem den Influencer zuweisen. Du darfst ja nicht den Fehler machen, dem Influencer 100% Credit zu geben. Ne? Wenn ich jetzt einem Influencer Geld gebe, dann gebe ich ihm einen Voucher-Code und dann messe ich den Umsatz vom Voucher-Code und sage jetzt, ja, der super funktioniert. Der komplette Umsatz, den attribuiere ich mal für den Influencer, das macht halt keinen Sinn. Und deshalb sollte das eigentlich immer in das Attributionsmodell eingespeist werden, weil das ein Riesenunterschied ist. Weil natürlich wird ein Kauf, der auch über einen Influencer-Code läuft, nicht nur über den Influencer getriggert sein, sondern wir haben auch da eine Customer Journey. Das heißt, mehrere Kanäle hatten ihren Anteil daran, dass ein Nutzer was gekauft hat. Und deshalb macht es Sinn, diesen Touchpoint sozusagen virtuell zu erstellen und dann in das Attributionsmodell mit einzupflegen, sodass das auch abgezogen wird wiederum bei den anderen Kanälen, dass sie dann nicht over-attributen. Also das war tatsächlich gerade am Anfang in Osteuropa ein großes Problem. Ne? Was heißt Problem? Aber da fiel das als erstes wirklich ins Gewicht, weil da ein Influencer konnte halt schon mal an einem Tag mal die Hälfte vom Shop-Umsatz über einen Influencer-Code laufen lassen. Oh. Weil der Influencer auf Instagram ist, du machst Meta-Ads auf Instagram, dann wird natürlich die Attribution von Meta relativ viel auf Instagram-Ads attribuieren, obwohl eigentlich relativ viel Impact von dem Influencer kam. Und das musst du natürlich sauber auseinander attribuieren. Das kann man in einem einfachen Modell auch erstmal händisch machen, wenn man das erste Mal erlebt. Dann sagt man halt, ah ja, das sieht jetzt hier sehr gut aus auf den Instagram-Ads. Ich weiß aber, dass es eigentlich inflated über den Influencer. Ne? Wenn man da jetzt einmal raufguckt, wird man das schon relativ schnell sehen. Dann sollte man aber, wenn man das oft hat oder perspektivisch natürlich ein Modell bauen, wo das automatisiert passiert und die anderen Kampagnen dementsprechend in dem Attributionsmodell schon angepasst werden und nicht ja überattribuiert werden und zu viel Credit kriegen, aber auch andersrum.
Das hört sich bei dir jetzt relativ simpel an. Ich habe ja solche Modelle in der Vergangenheit selber häufiger gebaut. Zuletzt auch ein kombiniertes Modell, MTA, MMM und dann noch mit Korrekturfaktoren aus Inkrementalitätstests. Da gab es wahnsinnig viele Diskussionen. Ja, also da waren natürlich auch sehr schlaue und nette Kollegen aus dem Data Science Bereich dabei, die da sozusagen ihre Expertise mit reingeworfen haben aus dem Analytics Bereich als auch Performance Marketeers. Und da wurde dann wild diskutiert. Ja, nimmst du jetzt die Impressions von Display mit rein? Ja, nein, vielleicht. Wie, wo korrigierst du was? Weil so ein bisschen Willkür ist halt da doch wieder drin. Also es ist nicht jetzt irgendwie so, dass du ein statistisches Modell überstülpst. Und dann hast du the single source of truth oder so dieses eine Modell, das dir die Welt erklärt. Sondern am Ende ist es halt dann doch wieder auch mit Gewichtungen, die irgendjemand in eine gewisse Richtung festzurren muss. Wie stark nimmst du MMM mit rein und so weiter? Wie erlebst du das bei euch? Also gibt es da eine Abteilung, sozusagen deine Kollegen und du oder jemand aus deinem Team sitzt da zusammen und ihr habt da ganz harmonisch dieses eine Modell gefunden oder habt ihr da auch lebhafte Diskussionen darüber, wie man es macht?
Eher sehr lebhafte Diskussion, was aber glaube ich gut ist. Ich glaube, es ist auch sehr sinnvoll, dass halt quasi Mathematiker da mit Marketingleuten am Tisch sitzen, die unterschiedliche Perspektiven drauf haben und am Ende muss, glaube ich, schon das Marketing irgendwo den Call haben. Du kannst dir auch ein Modell bauen, was eigentlich in deiner Marketingsteuerung nicht abbildbar ist, dann bringt es irgendwie auch nichts. Ne? Das muss ja schon Hand in Hand gehen.
Oder hast ja auch Kanäle, die nicht skalierbar sind zum Beispiel. Ne? Da fängt es ja schon mal an. Also es ist jetzt mit einem Mathematiker dran. Soll es nicht despektierlich gemeint sein, aber jemand, der sozusagen von Online-Marketing recht wenig Ahnung hat, aber mathematisches Genie ist, der würde dir empfehlen, steck mehr in die SEA-Brand und in Retargeting. So, und dann sagst du natürlich, ja, okay. Würde ich ja, geht aber nicht. Sehr plakativ jetzt beschrieben, ne? Aber so ist es ja.
Ja, ich glaube auch, dass so mit gesundem Menschenverstand kann man sich, glaube ich, auch schon ganz gute Logiken zusammenbauen, wenn man Marketing grundsätzlich verstanden hat. Wenn es dann an Feinheiten geht, dann sind natürlich irgendwie Leute, die aus dem Data Science Bereich kommen, natürlich super, super hilfreich. Experimental Design ist für uns auch viel, viel wichtiger geworden in den letzten anderthalb Jahren. Einmal, um zu verifizieren, was das Attributionsmodell macht, oder natürlich auch Maßnahmen zu tracken. Also eigentlich, du hast ja gerade ein gutes Beispiel genannt, ne? SEA Brand wird bei jedem mega krass gut aussehen, wird jetzt aber keiner versuchen, wahrscheinlich hart zu skalieren. Hoffe ich mal. Und du hast ja generell den Inkrementalitätsdiskussion, die ist ja eigentlich uralt, ne? Also willst du auf deiner Brand Geld ausgeben und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich ein sehr einfacher Case für ein Experimental Design, dass du irgendwie ein Geofencing machst. Du machst einen Teil von deinem Land oder von deinem Gebiet, machst du halt Brand Ads in einer nicht. Du kannst Inkrementalität ausmessen. Und wenn du das halt häufiger machst, dann kannst du das ja in dein Modell einfließen lassen und dann kannst du auch danach den Umsatz entwerten. Ne? Kannst ihn auch so lassen und sagen, ja, hier ist jetzt quasi ein ROAS von 5.000 drin, aber wir haben eine Logik, wonach wir den Spend da ausgeben. Das ist ähnlich natürlich bei Affiliate. Ne? Das ist ja tendenziell auch ein Kanal, wo schnell mal mit dem falschen Attributionsmodell vielleicht zu viel Umsatz aufläuft.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der Klassiker.
Wobei du sagst gerade Stichwort, sorry für die Unterbrechung, das falsche Modell. Ne? Das ist ein wunderbarer Aufsatzpunkt für eine Diskussion, die wir jetzt eine Stunde lang führen können, weil genau diese Diskussion hatte ich halt in der Vergangenheit auch sehr, sehr häufig. Was ist ein richtiges und falsches? Und natürlich, als Performance-Marketeer hat man schon ein gewisses Gespür, weil man die Geschäftsmodelle erkennt, die Kanäle kennt und weiß, was ist skalierbar, was nicht. Und vielleicht auch, wo habe ich ein Overspending? Jetzt gerade bei Partnermodellen will man ja vielleicht zwar einerseits die Partner pflegen, auf der anderen Seite aber halt auch nicht sozusagen Budget an der Stelle herausschieben, wo die Inkrementalität begrenzt ist. Ja, also es ist ja immer auch so ein bisschen ein Abwägen, wie man seine Kanäle dann spielt. Ich will mal ganz kurz an der Stelle einen kleinen Break machen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich nicht den ganzen Tag mit Measurement beschäftigen. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, weil wir gehen relativ schnell durch die Themen. Das ist eine super spannende Diskussion. Ich glaube, Stefan, ihr seid da ganz vorne dabei. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Also, worüber haben wir jetzt gerade gesprochen? Wir haben gesprochen über MTA, Multi-Touch Attribution, also die klassische, ich nenne es mal klassisch, deterministische Messung, die ein Performance-Marketeer seit Jahr und Tag eigentlich vornimmt. So, und da kann man dann verschiedene Modelle drüber legen, die dann irgendwie sowas wie Markov heißen oder Shapley oder selbst erfundene Modelle oder eine Badewanne in Google Analytics. Das ist das eine, worüber wir gesprochen haben. So. Dann haben wir über Media Mix Modeling gesprochen, das heißt ein statistischer Ansatz, der den Marketing-Effekt von Kanälen statistisch ermittelt, der aber nicht in Realtime möglich ist, also wo man sozusagen den Effekt von Kanälen in einer Zeitreihe bemisst und den über einen längeren Zeitraum versucht herauszufinden. Das sind zwei gängige Modelle, die kann man jetzt auch versuchen zusammenzufassen. Jetzt gerade haben wir über Inkrementalitätstests gesprochen, eine dritte Komponente, das, was ich gern als Goldstandard bezeichne. Stefan, du hast als Experimental Design ja bezeichnet, ne? Also Inkrementalitätstest, Experimental Design. Wir meinen das Gleiche, haben es unterschiedlich bezeichnet. Aber sozusagen nochmal eine Methode, mit der es möglich ist, über sowas wie Geofencing, also Geotests, wo man bestimmte Gebiete ausschaltet oder einschaltet, herauszufinden, welchen inkrementellen Effekt oder Wertbeitrag hat mein Kanal, zum Beispiel die SEA Brand oder ein Facebook-Kanal, was auch immer, auf meinen Marketing-Mix. So, all das, was wir hier beschreiben, ist in sich ein Kapitel für sich, aber die Modelle fließen jetzt zusammen. So, kurze Summary, sorry für die Unterbrechung, Stefan. Ich muss das einmal machen, weil ich glaube, es gibt ein paar Zuhörer, die wir vielleicht verloren haben. Ich hoffe, die habe ich jetzt wieder eingefangen. Deswegen, wir machen weiter im Akkord. Jetzt die Frage an dich. Also, Inkrementalitätstest, eins meiner Lieblingsthemen, wie gesagt, ich habe es gerade als Goldstandard bezeichnet. Wie kombinierst du das jetzt mit den Learnings oder den Ergebnissen aus einem Multitouch-Attributionsmodell oder auch schon im erweiterten Modell, in dem wir andere Kanäle, also den TV, mit einfließen haben lassen? Weil erstmal sind die beiden Ergebnisse ja isoliert.
Es gibt natürlich irgendwie mehrere Wege, erstmal das zu messen. Und ich glaube, viele kennen Conversion Lift Study mit ihrem Werbepartner, ne? Sei das Google, Meta.
Ja.
Alle größeren Plattformen haben eigentlich Conversion Lift Studies. Das kann man auch dauerhaft laufen lassen. Dann hast du eigentlich generell eine Inkrementalitätsmessung dauerhaft, die du benutzen kannst. Gibt sicherlich auch Advertiser, die darauf sehr stark steuern. Hast natürlich das Problem in Europa zumindest, dass du halt nicht alle Signale in die Conversion Lift bekommst. Also wenn du jetzt einen Nutzer hast, der dir kein Opt-in gibt,
ja,
aber du hast von dem eine Bestellung bekommen oder was auch immer, den kriegst du nicht in die Conversion Lift bei Meta rein. So. Das heißt, du wirst immer was liegen lassen, dann musst du zumindest sagen, okay, ich weiß, wie viel ich verloren habe, ich rechne mir das nochmal hoch oder ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis, weil meine Opt-in-Rate ist ganz gut und Match-Rate auch. Und das muss man zumindest überprüfen. Man muss immer wissen, wie gut ist meine Datenqualität, die ich hier gerade messe. Das machen wir zum einen auch. Wir machen auch Geolift. Das heißt, da gehen wir wirklich auf Geofencing. Also das Geolift-Modell an sich ist ein Open-Source-Modell von Meta. Es gibt sicherlich auch andere, die man benutzen kann. Oder man kann auch klassisches Geofencing machen.
Ja.
Die Verbesserung bei dem Modell ist grundsätzlich, dass man synthetische Kontrollgruppe erstellt. Das heißt, die Daten oder die Region, die man einspielt, kann man nochmal auf historischen Daten bewerten und faktorieren, ne, dass das Ergebnis besser wird. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Hauptvorteil. Aber Grundprinzip ist ja gleich. Ich bin in Deutschland, ein Teil der Bundesländer bespiele ich und ich vergleiche es quasi mit meiner Kontrollgruppe. Die Testgruppe sollte dann im Idealfall ein höheres Ergebnis machen, wenn ich da mehr Werbung mache oder ich mache, ne, überhaupt dort Werbung und in der anderen nicht. Das kann ich natürlich mit meinem Attributionsmodell dann vergleichen. Also was rechnet mein Attributionsmodell aus in dieser Testphase? Ja, das wird jetzt Wert X sein. Und was rechnet mein Geolift aus? Wenn das Attributionsmodell gut ist, dann sind die beiden relativ nah beieinander. Das ist schon mal gut. Wenn man jetzt einen Kanal hat, der in diesem Experimental Design andauernd sehr, sehr weit von dem inkrementellen Ergebnis weg ist, dann hat man da wahrscheinlich Probleme. Kann ja in beide Richtungen sein. Also entweder ist er komplett unterbewertet,
ja,
oder er ist komplett überbewertet. Dann kann ich das in meinem Attributionsmodell faktorieren. Ja, oder ich sage halt, okay, ich brauche irgendwie eine andere Messart, um das zu machen. Ne, das kann ja auch ein Kanal sein, den ich gar nicht so klassisch als Performance-Kanal sehe. Ne? Und den probiere ich aus und ich merke halt, ah, das habe ich jetzt 4 Wochen gemacht und in der Testregion steigt mein Umsatz. So, dann habe ich ja irgendwie einen Wert, den ich dem bemessen kann. Dann kann ich darauf euer Budget allokieren. Dann muss ich es theoretisch gar nicht in mein Attributionsmodell reinpacken. Wäre natürlich der Idealzustand. Und sonst kann man darüber einfach kalibrieren und dementsprechend sein Modell verbessern, theoretisch auch rausfinden, was sind Fehler vielleicht in meinem Modell, die auch genau diesen Fehler verursachen und den dann ausmerzen, oder man baut halt einen Faktor ein.
Ja, ich glaube, das ist spannend, also dieses Feintuning, ne? Du hast als Justierung gerade beschrieben, also dass man die Ergebnisse aus dem Modell nochmal gegenprüft. Das ist ja das Spannende über Inkrementalitätstests. Meine Frage an dich, wie aufwendig sind die für euch? Also habt ihr da sozusagen so eine Art Standardprozess und sagt, naja, jetzt machen wir wieder einen Geotest, hier haben wir einen neuen Kanal. Nehmen wir Pinterest, hast du es ja eingangs beschrieben. Pinterest, wissen gerade nicht so richtig, wie der performt war, haben wir schon seit 3 Monaten nichts mehr drauf gemacht. Jetzt würden wir gerne mal sozusagen diesen Kanal isoliert abtesten. Wer läuft dann wann, wie, zu wem los, um diesen Test zu starten?
Ja, also theoretisch brauchen wir 2 Leute, den Marketingmanager und dann bei uns eine Person aus dem Data Science, die einmal die Berechnung macht für Tests und Kontrollgruppe, und dann legen wir zusammen fest, was sind die Zeiträume, was ist das Ziel, auf welche KPI wollen wir messen. Man kann auch auf mehreren KPIs parallel messen. Das ist auch nicht das Problem. Der Marketingmanager muss es halt einstellen. Das ist eigentlich auch nicht so viel Arbeit. Du musst natürlich jetzt für ein Geo-Lift-Experiment brauchst du natürlich eine Werbeplattform, eine Möglichkeit, wo du Geo-Targeting machen kannst. Sonst
klar.
Du musst dir was anderes überlegen. Genau, eigentlich, wir haben dafür einen Frontend und ein Framework. Das heißt, der Marketingmanager kann es selber auch sogar auswerten.
Ah, okay.
Sonst macht es aber auch der Kollege aus der MI. Aber wir haben dafür quasi einen Frontend gebaut. Es ist natürlich hintenrum ein bisschen manuelle Arbeit von einem Data Scientist, aber es geht ziemlich schnell eigentlich. Also machen wir recht häufig, können wir relativ schnell umsetzen. Klappt oft gut, manchmal klappt es nicht. Aber man kann sich da, glaube ich, ein bisschen ranarbeiten.
Also klappt im Sinne von, dass keine statistisch signifikanten Ergebnisse rauskommen? Oder was heißt nicht klappen in deinem Fall?
Ja, genau, das kann natürlich passieren. Ne?
Okay.
Dass du was messen willst, du hast eine Theorie und am Ende siehst du, ja, keine Signifikanz.
Ja.
Das passiert natürlich immer mal. Der tricky Part ist wirklich fast eigentlich, den Werbedruck zu ermitteln, den du wirklich brauchst. Ne? Das sagt dir natürlich das Modell nicht. So, das Modell sagt dir halt, okay, was ist mein Resolvable Lift, den ich erreichen will für die Signifikanz? Also wie viel besser muss meine KPI sein in der Testgruppe, also sagen wir 10% mehr Umsatz zum Beispiel. Was ich dafür aber einstellen muss bei Google Ads oder bei Meta Ads, das muss man natürlich im Marketing dann selber ableiten. Aber da kann man sich auch rantasten, ne? Vor allem, wenn man die Daten täglich sieht, dann kann man ja ein bisschen rumspielen mit der Budgetierung und sieht auch, ab welchem Punkt man grundsätzlich einen Lift auch wirklich signifikant messen kann. Und das ist natürlich dann auch der Bereich, den man dann für den nächsten Test verwenden kann und so weiter, ne? Das heißt, je mehr man macht, desto besser wird man eigentlich. Tricky wird so ein bisschen mit der Grenzsättigung. Ja, also ich möchte das irgendwie inkrementell testen, aber ich habe ja wahrscheinlich immer eine Kurve.
Ja.
Wie effizient ist mein Marketing, wenn ich es hochskaliere? Das ist ja nicht linear. Das systematisch abzutesten ist ein bisschen komplexer und braucht ein bisschen mehr Zeit. Ja, genau.
Macht ihr das häufiger? Weil, also da wäre tatsächlich meine Frage gewesen, wie viele Datenpunkte braucht man aus deiner Sicht, um so eine Grenzkostenkurve irgendwie einigermaßen sauber zu berechnen?
Ja, wir können das bei uns ganz gut auch auf dem Attributionsmodell tatsächlich darstellen, weil bei vielen Ergebnissen unser Modell schon sehr nah an den inkrementellen Ergebnissen ist oder auch umgekehrt.
Also mit historischen Daten dann sozusagen, indem ihr dann Datenwolken abbildet, die dann zeigen, wie quasi unter unterschiedlichen Budget-Spans die Grenzkostenkurve sich verhält.
Ja, also theoretisch kann ich natürlich auch einen Multitest aufsetzen, wo ich verschiedene Taktiken parallel laufen lasse. Ja. Ne? Oder ich mache es halt irgendwie
also zeitversetzt. Also Geotest auch wieder, ne, meinst du, dann sozusagen mit unterschiedlichen Budget-Spends.
Genau. Wenn man jetzt aber zu dem Erkenntnis kommt, dass das Attributionsmodell eigentlich ganz gut auf Inkrementalität funktioniert, kann man natürlich auch direkt mit den Attributionsdaten arbeiten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Lookback-Window ist und wie in dem Geschäftsmodell auch Time to Conversion ist. Also wenn ich natürlich ein Modell habe oder einfach ein Geschäftsmodell, wo der Kunde lange braucht und ich viele Assist-Touchpoints generiere und meine Customer Journey ist halt im Schnitt 20 Tage, dann habe ich natürlich auch ganz andere Grenzsättigungsverhalten meines Marketing-Spends. Wenn ich jetzt ein sehr schnelles Modell habe, dass der Kunde braucht wenige Touchpoints, kauft sehr, sehr schnell, dann kann ich das natürlich besser testen in dem Sinne und sehe auch schneller meine Grenzsättigung. Aber grundsätzlich machen wir das fortlaufend. Also in jedem Marketingkanal gucken wir eigentlich die ganze Zeit, was ist die Grenzsättigung. Also was ist eigentlich der Mehrwert des Zusatzbudgets? Ne? Also wie viel mehr Umsatz oder Neukunden oder Profit oder Installs bekomme ich eigentlich aktuell, wenn ich ja mehr ins Marketing investiere? Ich muss nur aufpassen, dass ich meine ganzen Störfaktoren kenne. Das ist halt ganz cool bei Experimental Design.
Also Promos oder Saisonalitäten.
Ja, genau. Es kann Wetter sein, ja. Also Wetter ist auch nicht unwichtig bei Kleidung. Es kann der Wochentag sein, es kann eine Competitor-Aktivität sein, ja. Also wenn ein großer Wettbewerber gerade was macht, es können externe Ereignisse sein. Ganz klassisch ist bei uns natürlich, machen wir gerade, wie ist die Aggressivität der Preise, ne? Ich kann jetzt natürlich nicht Dienstag, ich habe keinen Sale vergleichen mit Dienstag, ich habe Sale. So,
klar.
Da muss ich schon irgendwie Vergleichsräume finden. Aber im Endeffekt versuchen wir in allen Marketing-Teams immer zu gucken, dass wir einen Marketing-Spend zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, auch auf sehr granularer Ebene, ne? Also auch auf Campaign, Adset, Creative, Keyword, was auch immer, wo wir nicht overspenden, also nicht in diese schlechte Grenzeffektivität kommen und wir aber auch nicht anders spenden. Ne? Geht ja auch in die andere Richtung. Wenn ich zu viel Budget rausnehme, dann verliere ich vielleicht zu viel Umsatz. Das ist aber jetzt natürlich was nicht super trivial ist. Muss man, glaube ich, selber viel testen und muss auch relativ gut sein Geschäftsmodell verstehen und seine Customer Journey messen und wirklich sehen, welcher Kanal hat eigentlich welche Dauer bis zur Conversion und das danach aussteuern.
Was ja dann schon ein bisschen Know-how umfasst, ne? Weil ich sag mal, der Social Media Manager, der vorgestern angefangen hat, der kann das nicht, weil der kennt das Geschäftsmodell im Zweifel noch nicht ausreichend gut. Der kennt die Time to Conversion noch nicht ausreichend gut. Auch vielleicht die Rahmenbedingungen, in denen ihr unterwegs seid, die Saisonalitäten, die Promo-Zeiträume etc. pp. Also es gehört, um es kurz zu sagen, ja schon einiges an Wissen dazu, um das sauber aufzusetzen.
Aber du musst ja trotzdem immer wieder auch neu anfangen. Also man muss sich schon selber hinterfragen. Ich kann mit 5 Jahren Wissen von Firma X zu Firma Y gehen, aber es kann auch dort anders sein oder in einem neuen Markt anders sein. Also am Ende ums Testen kommst du nun mal nicht herum und die Ergebnisse selber aufbauen.
Nee, vor allem, also genau, Ergebnisse sind ja nie statisch oder sind nicht in Stein gemeißelt, ne? Vielleicht so formuliert, weil da bin ich voll bei dir. Also auch ein Meta kann heute komplett anders funktionieren als vor 2 Jahren. Und man denkt, man kennt den Kanal in- und auswendig und nimmt sozusagen Ergebnisse von vor 2 Jahren als gesetzt, um dann wiederum falsche Ableitungen zu treffen. Da bin ich bei dir. 2 Fragen habe ich noch an dich zu unserem Themenfeld. Frage Nummer 1, wie gehst du dann im Daily Doing in der Budgetallokation damit um? Also wenn sozusagen nehmen wir mal den Programmatic Manager, wenn der auf dich zukommt und sagt, hey, ich hätte gern mehr Budget, ist er dann sozusagen eine Beweispflicht, dir als Abteilungsleiter aufzeigen zu müssen, was er dann sozusagen damit gedenkt zu erreichen, also wie viel mehr an Umsatz oder Performance? Oder ist es ohnehin eine Entscheidung, die in einem anderen Gremium stattfindet und du als Abteilungsleiter sozusagen das Budget natürlich mit dem Team mehr oder minder festlegst? Also gibt es eher so eine Pitch-Mentalität, vielleicht so formuliert, oder ist es ein Prozess, den ihr irgendwie gemeinsam festlegt?
Ja, ist, glaube ich, eine Mischung. Es kommt ein bisschen drauf an. Also die durchskalierten Kanäle, da planen wir natürlich die Budgets, was wir da ausgeben, aber wir allokieren sie dynamisch auf Basis der Performance. Wir haben ein eigenes Inhouse-Modell, was wir auch irgendwann von Umsatz umgestellt haben auf Profitabilität. Da ist noch ein bisschen mehr Komplexität hinter, weil wir natürlich Bestandskunden und Neukunden haben. Das muss man schon immer berücksichtigen. Das Attributionsmodell sagt ja eigentlich nur, Daniel hat gerade bestellt, 10% der Bestellungen hat Meta verursacht, 20% Google, 5% Retargeting, 5% der Newsletter und so weiter. Ne? Das heißt, wir haben einen Share, der ausrechnen soll, der Attribution Share, was war der Einfluss von einem Werbeanzeige auf die eine Bestellung. Die Bestellungen werden natürlich irgendwie allokiert, deshalb kann man das dann auch auf Kampagnen und Kanäle und so weiter hochrechnen. Dann haben wir ja das Kundenwertmodell sozusagen. Ne? Also manche haben auch einfach erstmal die Umsatzhöhe, Bestellungen sind immer gleich. Das heißt, am Ende, wenn ich jetzt sage, ich habe mir einen Klick gekauft, der hat so und so viel Attribution Credit bekommen, aber dann muss ich ja rechnen, Attribution Credit von was?
Ja.
Das kann der Bestellumsatz sein, das kann der Nettoumsatz sein, das kann der Gewinn sein, das kann der Future-Gewinn sein, das kann der LTV sein. Das muss ich halt selber einmal festlegen. Bei uns ist es so eine Mischung aus dem direkten Profit der Order, den wir prognostizieren, und einer Zukunftskomponente. Mhm. Und daraus berechnen wir einen Wert. Und wenn dieser Wert höher ist als das, was du ausgegeben hast, dann ist es erstmal okay. Natürlich sollst du diese Grenzsättigungskriterien erfüllen. Ja, also ich möchte jetzt nicht, wenn jemand 500% ROAS hat, dass er einfach den ROAS auffrisst für wenig Inkrementalität.
Ja.
Aber die Marketingmanager können in dem Rahmen dieser Logiken frei steuern. Sie können Geld rausnehmen, sie können mehr Geld ausgeben. Das ist erstmal okay. Wenn wir jetzt wirklich sehen würden, hey, wir könnten jetzt auf einmal bei Meta und bei Google plötzlich das Doppelte ausgeben, dann würden wir das wahrscheinlich besprechen. Aber meistens sind jetzt die Tages- oder wöchentlichen Anpassungen. Ja. Es ist natürlich nicht so, dass sie komplett out of everything sind oder komplett den Rahmen sprengen. Wir haben auch eine Marketing-Controlling-Abteilung. Die haben natürlich auch nochmal einen Blick drauf. Sehen genau, wo wir was wie ausgeben, was ist geplant, was ist auch eigentlich veranschlagt und wo haben wir auch die Grenzen. Da gucken wir schon drauf. Wenn wir sehen, wir gehen über unsere Planung rüber, dann können wir das machen. So, wir müssen nur wissen, was erreichen wir gerade damit. Ne? Vor allem, wenn ich Aktivitäten skaliere, die sehr, sehr stark auf Neukunden gehen, da bin ich investitionsbereiter in dem Moment, weil ich weiß, die bringen mir langfristig Umsatz, aber die sind natürlich nicht so effizient im Marketing wie ein Bestandskunde, den ich gerade retargetet habe. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, im Marketing sehr, sehr stark auf Neukundenmarketing zu shiften, dann habe ich schon in meiner Woche und in meinem Monat eine schlechtere Marketing-Effizienz. Und das kann man jetzt nicht so ohne weiteres machen, ohne das natürlich abzustimmen. Ne? Aber da stimmen wir uns quasi ab in einer Runde aus eigentlich allen PNL-relevanten Bereichen, wo wir wöchentliche Abstimmungen haben, monatliche Abstimmungen, Quartals und so weiter und so fort. Mediaplanung ist immer ein bisschen langfristiger, aber im Performance-Marketing sollen die Leute eigentlich sehr frei sein. Sie sollen ja Chancen entdecken können und Gefahren aber auch sehen, auf Basis von einem guten Modell. Ein gutes Modell ermöglicht eigentlich, dass nicht jemand die ganze Zeit fragen muss oder abchecken, sondern sehr, sehr mit diesen Daten sehr autark arbeiten kann, ja. Aber natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich glaube jetzt hier an diesen Test und der Test kostet 20.000 Euro oder 100.000 Euro oder das und das, natürlich diskutieren wir dann die Sachen, sagen, ja, da glauben wir es dran, das ist eine gute Chance, lass das halt machen. So, ne, ein Testbudget gibt's natürlich auch. Es ist deshalb eine Mischung eigentlich.
Aber das hast du, finde ich, extrem gut formuliert gerade. Also dieses Chancen erkennen, selbst erkennen, auf der anderen Seite Gefahren erkennen. Darum geht es ja. Ne? Also Freiräume lassen innerhalb der Marketingdisziplin und auch der Leute, die im Team arbeiten. Und es nicht auf Cent und Komma irgendwie vorzugeben, weil dann ist es ja irgendwann spaßbefreit. Dann ist man ja sozusagen nur noch der Exekutierer, der irgendwie bei Performance Max, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja, irgendwie die Maschine einmal einstellt und dann vielleicht noch ein bisschen Feed-Optimierung betreibt und das war's. Also dann wäre der ja auch das Berufsbild, jetzt mal global galaktisch gesprochen, ja, recht wenig spannend, wenn man die Komponente aus dem Team rausnimmt. Von daher super, wie ihr da aufgestellt seid. Ich glaube, wahnsinnig weit vorne, auch in der Art und Weise, wie ihr das macht, dass ihr ja auch einen Baukasten habt und das ein Stück weit auch in den Teams diesen Inkrementalitätstest-Gedanken schon etabliert habt. Da kann ich dir definitiv sagen, das sind nicht alle Unternehmen so weit. Da ist ja sehr viele kennengelernt. Von daher wahnsinnig spannend, Stefan. Vielen, vielen Dank für die Insights. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss an dich, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar Frage Nummer eins. Du bist ja auch schon genauso lange wie ich in der Branche dabei. Und dann stellt man sich ja manchmal so rückwirkend die Frage so, hätte ich doch mal diese oder jene Idee gehabt und dieses oder jenes Unternehmen gegründet zu dem Zeitpunkt, das wäre doch mal schlau gewesen. Gibt es da eins, wo du sagst, so, das hätte ich irgendwie selber gern gegründet?
Ja, da muss man jetzt wahrscheinlich OpenAI sagen, aber das hätte ich ja nicht gründen können. Nee, also im Nachhinein, klar gibt es immer irgendwie gute Businessmodelle. Ich glaube, man muss sich halt einfach selber überlegen, wo hat man seine Stärke in der Karriere. Ja, also ich kann ja auch selber was gründen, was aufbauen. Das erfordert, glaube ich, bestimmte Skillsets so und das muss man für sich selber rausfinden, ob man das halt möchte. Und dann gibt es, glaube ich, bestimmte Skills, die ich bei mir gesehen habe, die eigentlich sehr, sehr stark immer ausgeprägt waren in diesem, ich möchte selber viel testen, aber auch gerne im Team arbeiten und Sachen mit aufbauen. Und das habe ich in meiner Karriere eigentlich schon eher verfolgt. Und das war auch bei About You der Fall, soll ich auch im Gaming gearbeitet. Habe ich jetzt gesagt, ich habe da irgendwie was verpasst oder diese Idee hätte ich gerne gehabt.
Ja, um verpasst geht es nicht, sondern ne? Also die übliche Antwort ist, hätte gerne Google gegründet oder Tesla oder sowas.
Ja, hätte ich gerne alle gegründet. Ja,
okay,
ich hätte
auch gerne das iPhone erfunden. Gehalten. Und dann gibt es noch die Chance für morgen Abend ein Free-Ticket abzugreifen für eine Veranstaltung. Wer sollte bei dieser, sagen wir mal, Marketing und Tech, ich nenne es mal Marketing und Tech-Veranstaltung, am Tisch neben dir sitzen? Welchen Gast würdest du dir da wünschen?
Ein fiktives Event oder ich habe es gerade nicht ganz verstanden, glaube ich.
Genau, ein fiktives Event, aber du darfst jetzt sozusagen einen Gast benennen, mit dem du dich schon immer gerne mal unterhalten hättest.
Ja, also ich drehe das mal so ein bisschen um. Ich treffe sehr gerne Leute auf Events, die aus anderen Geschäftsmodellen kommen. Also natürlich tauscht man sich immer auch mit seinen Peers aus, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, wenn man Firmen hat, die sehr, sehr stark im Branding sind. Also das können Firmen sein, die gerade damit angefangen haben, aber irgendwie auch große Konzerne, die den Weltmarkt aufbauen, weil die natürlich schon nochmal anders herangehen und, glaube ich, einfach im Branding super stark sind. Und ich glaube, klar, Elon Musk, Tesla, hattest du gerade schon gesagt, das ist ein krasses Beispiel, die jetzt, glaube ich, mit Werbung angefangen haben, die natürlich dieses Personal Branding irgendwie mega krass genutzt haben, ja, als Marketing-Vehikel. Aber ich finde es immer spannend, eigentlich Leute zu treffen, die ganz andere Marketing-Strategien verfolgen. Das ist, glaube ich, immer das, was einem nochmal weiterhilft. Weil ich habe sehr, sehr lange im Performance-Marketing gearbeitet, mache natürlich mit auch Branding- und Media-Sachen, aber ich finde es immer spannend, wenn man Leute trifft von Firmen, die super stark im Branding sind und sehr verrückte Ideen einfach haben. Das ist auch mein Steckenpferd und das höre ich mir immer sehr, sehr gerne an.
Vielen, vielen Dank fürs Kommen. War eine wahnsinnig spannende Folge. Wir haben maßlos überzogen heute. Für meine treuen Zuhörer, die wissen, dass normalerweise nach 40 Minuten spätestens die Folge zu Ende ist. Wir haben es heute mal richtig krachen lassen. Und vielen Dank fürs Kommen. Ich wollte dich auch auf keinen Fall unterbrechen, weil es so wahnsinnig spannend war und so viele Insights dabei waren. Stefan, war schön. Vielleicht schaffen wir es eines Tages mal wieder. Wir hätten ja noch ein paar Ideen. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin bei About You und danke nochmal fürs Kommen.
Ja, vielen Dank. Ja, würde mich freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen. Und ist bei diesen Themen ja oft so, man kann auch Stunden darüber reden und man muss es dann irgendwann zum Ende bringen.
In dem Sinne, jetzt sind wir raus. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.